22. Kapitel. Vantaggio. Vorteil. Unsere Weiterreise durch das Tal in Richtung der südlich aufragenden schneebedeckten Gipfel verlangte weitgehende und vorausschauende Planung. Wir mussten an unsere Vorräte denken und sicherstellen, dass wir nicht ohne Brennholz, Wasser oder Nahrung in diesem kargen Land festsitzen würden. Denn, das wussten wir alle, weiter oben auf den hohen Bergen würden wir kaum Nahrung oder Feuerholz finden. Einen Sonnenuntergang wie den an diesem Tag habe ich noch nie gesehen. Die Farben waren derart intensiv und das rot-orange Licht hatte das Gebirge auf eine derart grandiose Art erhellt, dass ich kaum Worte dafür fand. Es war ein Moment, den ich auf ewig in meinem Gedächtnis verankern werde. Wir suchten uns einen geeigneten Rastplatz an einem windgeschützten Ort und entzündeten ein Feuer. Das große Zelt wurde aufgebaut und wir bereiteten uns auf eine kalte und ungemütliche Nacht vor. Dies war nicht nur der Wetterlage und Witterung geschuldet, sondern vielmehr auch aufgrund der stets drohenden Gefahr, einem Angriff von Schwarzpelzen entgegentreten zu müssen. Außerdem war ich mir nicht sicher, inwieweit die infame Strege Sintelfink von unserem Fortschritt wusste. Wenn sie uns erwartete, dann gab es einen weiteren Grund, aufmerksam und vorsichtig zu sein. Immerhin hatte sie ja einige feige Mörder unter ihrem Befehl, so viel wussten wir. Jedoch war unser Lagerfeuer sehr gut zu erkennen. Meilenweit, das glaubte ich fest, würde man unsere Raststatt erspähen können. Ich war mir sicher, dass Feinde in der Umgebung nun von unserer Präsenz wussten. Dies bereitete mir große Sorgen. Ich fühlte mich wie auf dem Präsentierteller. Kiranos beteuerte, dass wir in den Bergen eigentlich sehr sicher waren. Zwar waren wir gut zu sehen, doch in dem Tal, in dem wir nun lagerten, konnten wir mit dem Feuer im Rücken auch weit in die Ferne blicken. Um so rechtzeitig gewarnt zu sein, sollte uns wirklich jemand versuchen anzugreifen. Da sich meine Gedanken stets weiter um die drohende Gefahr eines Angriffs in der Nacht drehten, beschloss ich, etwas zu tun, was mich einerseits ablenkte, andererseits einen möglichen Vorteil darstellen könnte. Ich nahm einen rundlichen Stein, welcher gut rollen konnte. Anschließend führte ich das Ritual des Animatio durch. Lange war es her gewesen, dass ich dieses wundervolle Ritual gewirkt hatte. Ich übernahm zu diesem Zweck die erste Wache, bei der mir Trogerik beistand. Während des Rituals legte ich fest, dass der ausgewählte Stein auf ein Fingerschnipsen hin zu rollen beginnen sollte. Um mir die Richtung einzuprägen, in die sich der Kiesel bewegen würde, malte ich einen Pfeil darauf. So verbrachte ich eine halbe Stunde, die mit Erfolg gekrönt war. Nun konnte ich mir überlegen, wie diese rollende Ablenkung am besten einzusetzen war. Behutsam legte ich den Stein an den südlichen Rand unseres Lagers. In diese Richtung war das Tal weit geöffnet, und ich fand eine Stelle, an der wenig Widerstand für meinen verzauberten Stein zu sehen war. Sollten wir nun angegriffen werden, so bildete ich mir ein, mit dem Stein eine adäquate Ablenkung schaffen zu können, die uns einen kleinen Vorteil geben sollte. Auch wenn es komisch klingen mag, ich fühlte mich hierdurch deutlich sicherer. Auch Trogeriks Anwesenheit am Feuer wusste ich zu schätzen. Er war zu einem hervorragenden Gesprächspartner geworden und ich genoss die Wache mit ihm. Das Rauschen des Baches und das Säuseln des Windes waren die einzigen Geräusche, die begleitet vom Knistern des Lagerfeuers uns in dieser Nacht begleiteten. Trogerik und ich weckten Kiranos, welcher die Nachtwache fortführen würde, gefolgt von Faruk. Iskir hatte sich bereit erklärt, die Hundswache zu übernehmen. Vierter Raja. Die Nacht war kalt gewesen und unser Frühstück fiel eher karg aus. Ich packte den verzauberten Stein ein und war sehr froh, dass ich ihn nicht hatte benutzen müssen. Beim Anblick der Bergflanke, die es nun zu besteigen galt, wurde mir ganz anders. Bereits jetzt merkte ich die Anstrengungen des bisherigen Weges. Die Feuchtigkeit des Gebirgsflusses war noch nicht vollends aus unseren Kleidern vertrieben und der Boden, auf dem wir geschlafen hatten, steinig und unbequem. Doch es half nichts. Mein Zetern und Jammern würde niemand zur Kenntnis nehmen, geschweige denn die Gründe dafür lindern können. Als wir packten und aufbrachen, dachte ich über unsere sterbliche Hülle nach. Was für Strapazen konnte ein Mann oder eine Frau auf sich nehmen, bevor der Körper aufgibt? Würde nicht der Geist vor dem Körper schwinden? Oder war es bei jeder Person anders? Wir waren noch nicht lange unterwegs, als Trogerik sich umsah und stehen blieb. Er fixierte etwas am Gebirgskamm hinter uns, den wir mit Hilfe des Flusses umgangen hatten. Er war sich sicher, dort etwas erblickt zu haben. Etwas gelöstes Geröll oder vielleicht eine Gestalt, die den Hang hinabsteigt. Genau konnte er es uns nicht sagen. Doch wir alle waren uns einig, dass wir weiterhin wachsam sein mussten. Vielleicht hatten ein paar Komplici der Hexe Position in dem Gebirge bezogen, um uns aufzuhalten. In den folgenden Stunden blickte ich mich öfters um, von dem unangenehmen Gefühl getrieben, verfolgt und beobachtet zu werden. Gedanklich machte ich mich bereits auf eine Begegnung gefasst, wann auch immer diese kommen möge. Erneut waren wir einige Meilen weit gekommen, da erspähte Trogerik etwas hinter uns. In diesem Fall war es jedoch gut für den Jäger zu erkennen, denn ein Vogel war aufgestiegen und flog nun in die Richtung, in die wir ebenfalls unterwegs waren. Der Andergaster war sich trotz der Entfernung sicher, dass dort eine Taube flog. Rasch überlegten wir, was zu tun sei. War es überhaupt vonnöten zu handeln? Trogerik verriet uns, dass seiner Meinung nach Tauben im Gebirge eher selten waren. Dies sei nicht ihr natürlicher Lebensraum, weshalb wir zu dem Schluss kamen, diesen Vogel aufhalten zu müssen. Wir alle wussten natürlich, dass Tauben ebenfalls ein beliebtes Mittel waren, um Nachrichten zu versenden. Trogerik, Kiranos und Faruk zückten ihre Waffen. Einen Bogen, die Kugelarmbrust und einen Wurfstern. Sie eilten einige Schritt weit den Berg hinauf, um ein besseres Schussfeld zu haben. Der Vogel hatte in der Zeit, die nun verstrichen war, die Richtung gehalten und kam weiter auf uns zu. Da ich nicht davon ausgehen konnte, dass meine Freunde, so bewandert sie auch in der Nutzung ihrer Waffen waren, die Taube zu erlegen vermochten, wandte ich mich an Rohal, welcher weiter unseren Weg führte. Ich meinte mich zu erinnern, dass Eulen durchaus Fleisch fräßen und auch in der Lage waren, zu jagen. Ich versuchte ihm also klarzumachen, dass diese Taube dort am Himmel aufgehalten werden musste. Doch meine Mühen waren nicht von Erfolg gekrönt, und so musste ich mit Iskir bangen und meinen Freunden zusehen, wie sie auf das unglückliche Tier anlegten. Die metallene Kugel aus Kiranos Ballester wurde als erste abgeschossen. Sie flog durch die Luft und entschwand unseren Blicken, ohne einen Effekt. Dann ließ Trogerik die Sehne seines Bogens los, und der Pfeil, er traf das Tier tödlich. Bravo, was für ein meisterlicher Schuss meines Jägerfreundes! Faruk rannte sogleich los, um zu holen, was der Andergaster da erlegt hatte. Doch plötzlich stolperte der Aranier und schlug der Länge nach auf den rauen Untergrund. Er rappelte sich zwar auf, dennoch waren wir zu ihm geeilt, um uns seiner Gesundheit zu vergewissern. Faruk hatte sich wehgetan, konnte aber laufen, und so suchten wir nach dem erlegten Tier. Trogerik selbst war es schließlich, der die Taube fand. Der Herr Firun hatte den Jäger seine Beute selbst finden lassen. Und der Herr Fex war uns gewogen, denn unsere Vermutungen und Sorgen wurden bestätigt. Am Fußgelenk des Vogels war eine kleine Rolle angebracht. So begierig wir auch waren, zu erfahren, was die Taube transportiert hatte, unsere Aufmerksamkeit galt zunächst Faruk, der sich wohl doch etwas stärker verletzt hatte, als er zunächst zugegeben hatte. Kiranos sprach sogleich eine Warnung aus, dass man im Gebirge aufpassen müsse. Jeder Schritt wollte gut überlegt sein, und Unachtsamkeit war so manches Reisenden Verderben gewesen. Nachdem wir uns um den Aranier gekümmert hatten, er humpelte ein wenig und musste seinen Knöchel schonen, widmeten wir uns der Nachricht, die Trogerik vom Fuß des Vogels nahm. Darauf stand: Sie kommen, 2 Tagesreisen. Welch glückliche Fügung, dass wir mit Trogerik einen so fähigen Jägersmann bei uns hatten. Nicht nur hatte er Anhaltspunkte dafür gefunden, dass wir einem Spähposten der Hexe aufgefallen waren, er hatte außerdem dafür gesorgt, dass die Warnung nicht bei der vermaledeiten Sintelfink ankommen konnte. So waren wir im Vorteil und in der Lage, den Moment der Überraschung für uns zu nutzen. Außerdem verriet uns der Zettel, dass wir, sollten unsere Annahmen korrekt sein, pünktlich zum Rat Mardas unser Ziel erreichen würden. Notiz: Ich möchte hier kurz festhalten, welch Durcheinander an Empfindungen mich an diesem Punkt unserer Reise überkam. Zum einen war Euphorie zunächst die vorherrschende Emotion, da wir nun einen Vorteil hatten. Jedoch kreisten meine Gedanken stets um den Fakt, dass hinter uns Feinde lauerten. Vielleicht würden diese versuchen, uns aufzuhalten. Des Weiteren war unsere Zeit äußerst knapp bemessen. 2 weitere Tage sollten wir hier in dem kalten Gebirge zubringen, um dann einer wohl noch deutlich größeren Herausforderung entgegenzutreten, dem Turm und Stützpunkt der furchtbaren Hexe Sintelfink. Ungewiss war, was uns erwartete, und erschöpft war ich bereits jetzt. Trogerik übergab das erlegte Tier unserem Führer, Rohal, der es mit Genuss zu fressen begann. Zeit genug für uns, den guten Trogerik erneut mit Lob zu überhäufen. Fex war, wie Faruk treffend erwähnte, uns wahrlich hold an diesem Tage. Beschwingt und guter Dinge setzten wir unseren Weg fort. Während dieser Zeit spekulierten wir, wer die Warnung losgeschickt haben könnte. Waren es die Malefikanten des Bestiariums gewesen? Oder hatte die Strega noch weitere Verbündete, die uns gefährlich werden konnten? Unser nächstes Hindernis, der Berggrat vor uns, ward bald überwunden und gab den Blick auf ein weiteres Tal frei, in dem ein Bergsee in der nachmittäglichen Sonne glitzerte. Der Kosch erstreckte sich bis zum Horizont, und von hier war der Blick auf das einfarbige Gebirge majestätisch und ehrfurchtgebietend. Rohal flog stoisch weiter voran, gen Süden, auf das nächste Massiv zu, welches es wohl ebenfalls zu überwinden galt.